Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute Professor Dr. Christian Schubert bei mir. Wir sprechen über das Thema Depressionen. Viele Menschen, die unter Depressionen leiden, suchen oft die Ursache in der Psyche, in den Lebensumständen. Aber was wäre, wenn im Körper noch viele komplexere Prozesse stattfinden würden, die wir gar nicht in Betracht ziehen, die dann diese Depression auslösen? Und genau über dieses Thema werden wir heute in die Tiefe einsteigen mit unserem Gast. Also bleiben Sie bitte dran. Bis gleich. Hallo lieber Christian, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich Corinna.
Ich freue mich riesig. Thema Depressionen ist ja wirklich jetzt mehr und mehr ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Viele Menschen leiden darunter. Mhm. Aber wie du schon immer so schön sagst, die Ursachenforschung wird irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt in unserer Medizin.
Absolut, richtig. Mhm. Und interessanterweise haben wir gerade beim Thema Depression ja durchaus auch verschiedene Wirkrichtungen. Ja, also ganz klar, und das ist auch meine psychotherapeutische Identität, ich bin ja auch als Psychotherapeut klinisch tätig, bin ich überzeugt davon, dass Depressionen aufgrund biografischer Umstände stattfinden. Schwierigen Kindheiten, Jugend, Verhältnissen, gibt es eine Reihe von Ereignissen, die ein Mensch erleben kann in seiner frühen Kindheit, die durchaus dafür prädisponieren, dass man später dann auch eine psychische Erkrankung hat, zum Beispiel eine Depression. Und wir wissen auch, wie sowas im Zusammenhang dann auch mit schweren körperlichen Erkrankungen entsteht. Aber was wenige Menschen wissen, ist, dass das Immunsystem sehr eng eigentlich mit Depression in Verbindung steht. Und ich bin ja in Innsbruck im Bereich der Psychoneuroimmunologie forschungsmäßig tätig. Und da ist dieses Thema, wie spielt Immunsystem mit einer psychischen Belastung beziehungsweise mit einer Depression, also wie hängen diese Dinge zusammen, sind starkes Thema in unserer Forschung. Mhm. Und da würde ich ganz gern ausholen, weil ich denke, es ist wichtig, dass der oder die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie sowas überhaupt funktioniert. Wie kann überhaupt Immunsystem depressiv machen? Ja, das ist ja ein spannendes Thema. Und dazu muss man sagen, dass das Immunsystem, und jetzt rede ich gar nicht von Krankheit, ich rede jetzt von dem, was dauernd stattfindet, hier sogar im Raum, hier. Ja? Nämlich, dass unser Immunsystem, die Zellen unseres Immunsystems eigentlich ständig durch unseren Körper kreisen. Ganz bestimmte Zellen sind da besonders wichtig, zum Beispiel natürliche Killerzellen. Natürliche Killerzellen gehören zum angeborenen Immunsystem und das ist so wie so eine Polizei, könnte man sich vorstellen, in unserem Körper. Ja, also die patrouillieren und überwachen den Körper. Sie zirkulieren durch Blut, durch Lymphe und suchen nach etwas, das nicht gut ist. Also was sozusagen auffällig ist, was nicht zum Selbst dazugehört. Zum Beispiel ein Virus. Mhm. Ein Virus hat eine Zelle infiziert und diese Zelle markiert das, dass sie infiziert ist. Das sieht man in Anführungszeichen der Zelle an. Und die natürlichen Killerzellen, die können das gut identifizieren, wenn eine Zelle nicht so ganz sauber ist, ja, wenn sie möglicherweise infiziert ist. Und dann wird diese Zelle vernichtet. Also die wird in den Zelltod getrieben oder sie wird über bestimmte Giftstoffe, die die natürlichen Killerzellen aussenden, also zerstört. Mhm. Ja. Und dazu helfen auch nochmal die T-Lymphozyten, eine andere Klasse von Immunzellen. Das heißt, die patrouillieren so durch den Organismus und suchen nach diesen Zellen Ausschau, die eben nicht so ganz reinpassen. Auch Krebszellen würden dazugehören. Wir sind ja ständig dran, dass wir auch Krebszellen entwickeln. Also das ist ja nicht etwas entweder oder, sondern wir sind ständig dabei, eigentlich Krebszellen zu entwickeln, aber die müssen eben überwacht werden. Und wenn die eben nicht dazugehören zum gesunden Menschen, dann werden die auch ausgemerzt. Und deswegen brauchen wir auch unser Immunsystem. Deswegen sind Menschen, die eben kein gutes Immunsystem haben, deren Immunsystem geschwächt ist, auch besonders anfällig, dass sie eben auch an einer viralen Erkrankung erkranken oder auch an einer Krebserkrankung, weil diese Zellen nicht mehr richtig funktionieren und offensichtlich diese Zellen auch nicht mehr dann ausmerzen können, die befallenen Zellen.
Wie viel weiß man denn darüber, welche Einflussfaktoren wirklich im Außen das Immunsystem beeinträchtigen können?
Da weiß man viel darüber. Ja, also du sprichst jetzt gerade die andere Wirkrichtung an, also die Wirkrichtung von Psyche zum Beispiel auf das Immunsystem. Und da wissen wir, das ist eigentlich der Hauptforschungsbereich der Psychoneuroimmunologie, nämlich herauszufinden, wie Umgebungsfaktoren das Immunsystem verändern. Und da ist sehr klar, dass Ereignisse, die belastend sind, Ereignisse des Alltags, Ereignisse mit vor allem mit wichtigen Bezugspersonen, das können Ehepartner sein, das können Kinder sein, das können die eigenen Eltern sein, aber auch natürlich Arbeitsprozesse mit Kollegen, Streitereien, richtige tiefliegende Probleme, können dauerhaft das Immunsystem derart beeinträchtigen in seiner Wirkung, dass man auch leichter erkrankt und vielleicht auch eine schwere Erkrankung durch eine Immunstörung entwickeln kann. Und ja, das ist ein breites Feld. Also das ist gewaltig, gewaltig viel, was uns letzten Endes krank machen kann, was zu den nichtstofflichen Faktoren gehört. Ja, normalerweise würde man sagen, so ist auch unsere Medizin eher aufgestellt, die würde weniger jetzt auf diese nichtstofflichen Sachen schauen, auf Psyche, auf Beziehungen, auf Kultur und Gesellschaft. Die würde mehr gucken sozusagen, was für Stoffe nimmst du eigentlich zu dir, die möglicherweise das Immunsystem beeinträchtigen. Da haben wir Nahrungsmittel, die vielleicht nicht so gesund sind. Das wissen ja viele, Rauchen oder auch starker Alkoholkonsum. Das sind alles Aspekte, die die Medizin mehr interessiert, wenn es um Immunschädigung geht. Aber wir als Psychoneuroimmunologen, sage ich das Wort schon nicht richtig, schauen mehr auf das Nichtstoffliche. Also die gehen noch einen Bereich weiter und schauen sozusagen, was ist da draußen, was das Immunsystem beeinträchtigen könnte. Angst zum Beispiel. Also wenn Dauerangst, Dauerpanik existiert, wenn man vor etwas Bestimmtem ständig Angst hat. Ja, gerade jetzt in dieser Zeit wissen wir alle, es gerade in unserer Gesellschaft durchaus Faktoren gibt, virale Erkrankungen, die uns ziemlich Angst und Panik machen, oder vielen Menschen, mir nicht, aber vielen Menschen Angst und Panik machen. Und wir können davon ausgehen, dass die Menschen, die in Angst und Panik versetzt wurden auch, dass die paradoxerweise Immunschwäche haben und diese Immunschwäche sie erst recht dafür prädestiniert, eine virale Erkrankung zu kriegen.
Das Stichwort gerade, als du sagtest, ich nicht. Du sagst auch immer, wenn Menschen in Begegnung kommen, treffen sich nicht nur zwei Maschinen, sondern es passiert ganz viel drumherum.
Richtig.
Was passiert mit Menschen, die wirklich aktuell keine Angst haben, aber zum Beispiel im Großraumbüro sitzen, wo ganz viele Menschen Angst haben?
Das ist eine gute Frage, weil man ja die Frage sich auch stellen kann, ist denn eine Infektion zum Beispiel, ja, wenn wir hören Infektion, ja, dann werden die meisten Menschen meinen, oh, das wird ja wohl entweder ein Virus sein oder ein Bakterium oder Pilzinfektion oder Parasiteninfektion, also immer eine stoffliche Infektion, ja, also mit einem Antigen. Aber es gibt ja auch Infektionen, die durchaus psychologisch sind. Also wir wissen zum Beispiel, dass es eben auch nicht nur einfach eine Viruspandemie gibt, sondern es gibt auch eine psychische Epidemie. Und das heißt, es werden Informationen deutlich, zum Beispiel in China ist was passiert. Dort ist offensichtlich irgendeine virale Erkrankung besonders aktiv. Das könnte gefährlich sein für uns. Ja, woher wissen wir das? Wir wissen es über die Medien. Und die Medien sind globalisiert. Das heißt, das, was da gerade stofflich passiert, das ist ja noch lange nicht bei uns. Das muss ja entweder übers Flugzeug kommen oder das muss über den Schiffsweg kommen oder keine Ahnung, über welche anderen Transportmöglichkeiten. Aber wir kriegen noch die Information, dass da was passiert ist, über die Medien noch viel schneller. Und das nennt man psychische Epidemie, psychosoziale Epidemie. Das heißt, Infektion ist eigentlich biopsychosozial. Es ist einerseits biologisch, indem wir uns infizieren können durch ein Virus oder ein Bakterium. Aber es ist eben auch psychologisch, weil die Information, dass da ein gefährliches Virus ist, uns durchaus infizieren kann psychisch. Und was macht es? Es macht uns Angst. Das heißt, wenn wir hören, dass da irgendwas los ist und das könnte sogar gefährlich sein, dann ist das Erste, was in uns passiert, Angst. Also wir kriegen Angst. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Also Angst ist ja nicht grundsätzlich etwas Negatives. Angst ist eine Emotion, die, ich würde sogar sagen, zum Immunsystem dazugehört. Also so wie eine Infektion biopsychosozial ist, ist auch das Immunsystem biopsychosozial. Mhm. Das heißt, das Immunsystem besteht nicht nur aus Immunorganen, Gewebe, Zellen und Botenstoffen, sondern das Immunsystem besteht auch aus unserer Art und Weise, wie wir der Umwelt begegnen. Und wenn wir Angst bekommen, dann ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, weil das eigentlich ein super Schutzmechanismus ist. Es ist ein super Abwehrmechanismus. Das heißt, Angst bringt uns dazu, dass wir aufpassen, dass wir wachsam sind, dass wir diesen Reiz, der da kommt, so verarbeiten, dass wir eigentlich in einen Schutzmodus geraten.
Und der Verarbeitungsprozess, wie ich mit Angst umgehe, kann der rückwirkend so eine Immunerinnerung haben, sozusagen, dass wenn ich als Kind Angst bekommen habe, zum Beispiel in eine Schockstarre gegangen bin oder aggressiv wurde oder geschrien habe oder gezittert habe, dass diese Information im Immunsystem abgespeichert ist als Angstreaktion. Und wenn mir im Erwachsenenalter jetzt wieder eine Angst begegnet, dass diese alte Reaktion wieder als Muster hochkommt?
Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so Einheiten sind. Ja, das sind so biopsychosoziale Einheiten. Es gibt einen bestimmten Trigger. Dieser Trigger hat in mir eine bestimmte psychische Reaktion hervorgerufen. Also der Trigger ist zum Beispiel ein sozialer Trigger. Eine bestimmte Person meines Umfelds, die mir wehgetan hat, die mich missbraucht hat, traumatisiert hat. Und ich erlebe eine psychische Reaktion darauf und eine biologische, weil Psyche und Körper hängen zusammen. Es gibt keine Trennung. Ja? Und das heißt, wir haben eine biopsychosoziale Einheit, die wir damals erlebt haben. Und wenn wir später im Erwachsenenalter durch eine ähnliche Situation, eine Person, die uns in irgendeiner anderen Form übergriffig ist, ja, das muss nicht der gleiche Missbrauch sein, der da erlebt wird, sondern es kann ein vergleichbarer Übergriff sein, dann kann es durchaus sein, dass wir ähnlich reagieren. Das heißt, die Dinge gehören irgendwie zusammen, sind aber nicht gleich. Sie sind in verschiedenen Zeitepochen, aber sie erinnern mich. Und ich habe auch diese Information durchaus abgespeichert natürlich, und zwar biopsychosozial abgespeichert. Ich habe nicht nur den sozialen Stressor abgespeichert und meine psychische Reaktion, sondern durchaus denkbar, dass da auch die biologische Reaktion abgespeichert ist und dann entsprechend wieder auftritt.
Wenn wir jetzt auf die Therapie nochmal zurückgehen, angenommen wirklich das Immunsystem ist so intelligent, dass es mir diesen Urschmerz über meine Reaktion auf die Angst nochmal zeigt, dass ich jetzt wirklich über eine Therapie in die Kindheit nochmal gehe, dieses Thema anschaue, heile, dass dann eine neue Art der Resilienz gegenüber Angstmustern entsteht im Außen. Ja, das ist sozusagen, dass ich das nutzen kann, diese Reaktionsmuster von mir, um zu sagen, okay, ich gehe da nochmal hin, da scheint wohl noch was in mir zu sein, was noch nicht geheilt ist, ja, so ein altes Trauma. Angenommen, man geht da jetzt rein, löst das Thema über was auch immer, Regressionstherapie oder weiß der Geier was. Hat man dann einen anderen Umgang, eine andere Souveränität oder eine Resilienz mit eben genau diesen Angstthemen?
Absolut. Also das ist letztlich das, was du beschrieben hast, ist für mich Psychotherapie. Das ist Psychotherapie. Also zunächst mal zu erkennen, da ist etwas, was einen Menschen belastet, und über diese Belastung zu gucken sozusagen, ob das eine alte Geschichte ist, die da eigentlich auftritt. Und in den meisten Fällen ist es das natürlich. Ja, also wenn zu mir jemand kommt, der eine schwere Beziehungskrise hat und entsprechend auch möglicherweise eine Immunstörung entwickelt hat und vielleicht auch schon krank geworden ist auf der körperlichen Ebene, also psychosomatisch krank ist, dann ist mein erster Gedanke immer, das ist etwas, was schon mal passiert ist in einer gewissen Form. Das ist nichts völlig Neues. Und dann schaue ich mir diese Beziehungskonstellation ganz genau an und gucke mir an sozusagen, wie hängen diese ganzen verschiedenen Aspekte biopsychosozial zusammen, und habe damit ein Bild, ein Abbild, ein selbstähnliches Bild dessen, was früher irgendwann mal ganz früh möglicherweise passiert ist. Und wenn ich dann beginne, sozusagen diese Dinge zu bearbeiten, dann bearbeite ich ja eigentlich auch im Hier und Jetzt das Frühere in gewisser Weise. Mhm. Kann aber durchaus auch nochmal zurückgehen und schauen, ob der Patient fähig ist dazu, vielleicht diese ganz frühen Traumatisierungen und Erlebnisse, die er hatte und die Belastungen, die er gehabt hat, vielleicht durchaus auch nochmal herholt. Ja? Also ich glaube sehr stark an diese Musterbildungen, die da stattfinden und die aber, wie gesagt, biopsychosozial sind. Mhm. Sie sind eben nicht nur sozial oder psychologisch, sondern da hängt der Körper mit dran, da hängt das Immunsystem mit dran.
Dann könnte man ja sagen, wirklich von dem Trauma in der Kindheit bis zu immer wiederkehrenden ähnlichen Mustern wird der Körper immer wieder getriggert, dass eben diese chronischen Entzündungsprozesse so schleichend ansteigen, um dass dann irgendwann eine Depression kommt, wenn ich es einfach nicht anschaue. Ja, wenn es dann
eben wenn ich nur auf der Symptomebene unterwegs bin, zum Beispiel. Ja, also wenn ich zum Beispiel wirklich nur immer gucke, das Symptom wegzumachen, dann habe ich
Tablette, ja Magenblocker.
Exakt, oder ein Antidepressivum. Letzten Endes völlig egal. Diese ganzen Medikationen sind ja nicht kausal. Sie versuchen ja nur, das Symptom zu lindern. Mhm. Und wenn ich das Symptom lindere, dann lindere ich aber auch das Warnsignal. Also ich muss mir immer im Klaren sein, dass wenn ich das Symptom versuche zu therapieren, dass wenn ich nur auf der Symptomebene bleibe und versuche zu fixen, zu reparieren und das Symptom wegzumachen, dass ich eigentlich auch das Warnsignal wegmache, weil die Existenz möchte ja zeigen, etwas stimmt nicht. Mhm. Es ist etwas passiert, das sich offensichtlich im ganzen Leben die ganze Zeit wiederholt, in Schleifen, in Mustern immer wiederholt. Und irgendwann mal kommt der Mensch zu mir und sagt, ich kann nicht mehr, ich habe schon wieder dieses Symptom. Immer wieder tritt das auf, ja? Das hat sich schon chronifiziert.
Also könnte man sagen, eine Depression ist eigentlich eine Symptomwiederholung, die nicht angeschaut wurde?
Man könnte fast sagen, es ist eine verschleppte frühe Belastung. Mhm. Es ist eine verschleppte frühe Belastung, die eben nicht gesehen wurde, weil unsere Medizin nicht so ist. Die Medizin schaut nicht auf früh. Sie schaut nicht auf eine primäre Prävention, zu gucken, sozusagen ganz früh einzugreifen, um Krankheit zu verhindern. Sondern die Medizin, in der wir sind, die sogenannte Schulmedizin oder Biomedizin, ist letzten Endes eine Reparaturmedizin. Das heißt, sie wartet, bis der Mensch kommt mit einem wirklich auffälligen Symptom. Und das vor allem im stofflichen Bereich, also im Körper. Und wenn der Mensch dann kommt, man würde mehr nachfragen, dann würde man merken, hoppla, das körperliche Symptom, das ist ja gar nicht isoliert. Das ist ja gar nicht so, dass der nur ein Körpersymptom hat oder eine körperliche Erkrankung, sondern wenn ich genau nachfrage, das tue ich natürlich als psychoneuroimmunologischer Psychotherapeut, dann sehe ich, interessant, da hängen ja zusätzlich zu diesen körperlichen Symptomen auch psychische Belastungsfaktoren. Ja? Und damit komme ich schon in diese Einheit, diese biopsychosoziale Geschichte. Und die wiederum, wie gesagt, hat sich aufgebaut über die vielen Lebensjahre und ist eigentlich eine verschleppte biopsychosoziale Erkrankung.
Jetzt stellt sich mir die Frage mit den Entzündungsparametern, wenn die Entzündung auch mit ein ausschlaggebender Faktor für Depressionen ist. Was war jetzt, dann wird die Erinnerung immer wieder die Entzündung triggern? Weißt du, wie setze ich jetzt an mit dieser Ursache?
Das ist jetzt die große Frage. Also das heißt, ich hatte ja begonnen mit diesem sechsten Sinn. Mhm. Also wir bezeichnen das als sechster Sinn. Wenn das Immunsystem im Organismus nach Fremdsubstanzen schaut, die nicht zum Organismus dazugehören und sie ausmistet. Viral infizierte Zellen, Krebszellen. Was aber dieses Immunsystem auch tut, ist, es ist verbunden mit dem Gehirn. Das heißt, diese natürlichen Killerzellen, wenn sie denn irgendwas gefunden haben, dann melden sie diese Information über den Parasympathikus, einen Teil unseres vegetativen Nervensystems, an das Gehirn weiter. Das heißt, wir sind uns in gewisser Weise darüber auch bewusst, was diese Zellen da machen und ob sie was gefunden haben. Wir spüren das. Wenn wir unsere Selbstvernehmung ganz besonders schulen, dann bin ich überzeugt davon, dann würden wir Krankheit oder Abwehr von Krankheit in den kleinsten Details vielleicht sogar schon mitkriegen, weil es macht etwas mit unserem Gehirn, wenn diese Zellen aktiv sind und zum Beispiel virusinfizierte oder Krebszellen ausmisten. Das ist immunologische Aktivität und diese immunologische Aktivität gerät in unser Gehirn und wir nehmen es an sich wahr. Es ist aber der uns am allernächsten stehende Abwehrmechanismus und Schutzmechanismus vor einem Angreifer. Also ist das Immunsystem ist in uns. Also die Wahrnehmung findet in uns statt. Normalerweise wissen wir, wir nehmen Angreifer ja über andere Sinnesorgane wahr. Über nichtstoffliche. Also zum Beispiel, wenn ich da ganz weit draußen jemanden erkenne und ich merke, ein Messer blitzt auf bei dem, dann kann es durchaus sein, dass ich Angst kriege und dass ich das als bedrohlich empfinde. Und dann haue ich ab. Das heißt, ich sehe die Gefahr. Dann kann es sein, dass ich jemanden schreien höre. Das ist schon ein bisschen näher an mir. Dann höre ich die Gefahr und laufe davon. Dann rieche ich plötzlich, irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, manchmal riecht man Gefahr. Mhm. Ja? Und auch das ist ein Sinnesorgan, das letzten Endes ein Immunschutz ist. Das heißt, über das Riechen einer vielleicht auch vergifteten Substanz, eines Aas, ekle ich mich und laufe davon. Also es kommt immer näher. Wir haben schon drei Sinnesfaktoren sozusagen. Wir haben aber noch mehr. Wir haben ja fünf Bekannte. Wir haben nämlich noch das Berühren und das Schmecken. Und das geht also wieder näher an den Organismus. Man kann eine toxische Substanz schmecken und kann das dann wegtun, das Essen, weil es vergammelt ist. Mhm. Und das ist wieder ein Immunschutz. Weil würde ich das essen, dann würde ich infiziert werden und dann würde mein biologisches Immunsystem richtig aktiv werden. Mhm. Aber indem ich bei der kleinsten Geschichte schon es wegtue, schütze ich mich eigentlich davor, dass ich mich vergifte. Und bei der Berührung ähnlich. Berührung ist noch näher. Es ist an unserem Organismus. Ich spüre, dass diese Berührung für mich nicht gut ist. Also wehre ich mich oder laufe weg. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben fünf Sinnesorgane, die eigentlich alle immunologisch aktiv sind. Das ist nicht nur einfach zu sehen, ob was ästhetisch schön ist, sondern es hat eben auch die Warnfunktion, dass man sieht, Vorsicht, das könnte gefährlich für mich sein.
Interessant finde ich jetzt anhand deiner Beschreibung, dass es im Grunde die Reaktion immer abhängt von der Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben. Messer aufblitzen kann ja auch sein, der kommt jetzt mit einem Messer, was mir gerade helfen könnte, den Stock zu schnitzen. Oder zum Beispiel, wenn jemand die Hand hebt, dann stehen manche völlig unbeeindruckt da, aber jemand, der früher geschlagen wurde, zuckt zusammen. Also das bedeutet, alles, was mir im Außen begegnet, wie ich drauf reagiere, ist eigentlich die Erinnerung meines Immunsystems an seine Lernerfahrung.
Das ist ein sehr guter Zusatz, den du gerade bringst. Letzten Endes ist es das, was ich als subjektive Bedeutung bezeichnen würde. Mhm. Denn wir können nicht davon ausgehen, genau wie du gerade beschrieben hast, dass dieser Mensch mit seinem Messer a priori Gefahr darstellt. Also es kann aufgrund meiner eigenen Biografie ich das durchaus anders interpretieren. Mhm. Und das ist ja das Spannende und auch das Neue für mich, was Forschung betrifft, dass wir in die subjektive Bedeutung eigentlich gehen müssten, was Außenreize betrifft oder was sogenannte Stressoren betrifft. Nicht jeder Stressor wird von jedem gleich gesehen. Ja, es geht sogar so weit, wie du gerade sagst, es könnte sogar sein, dass ein sogenannter Stressor, ein Mann mit einem Messer, durchaus interpretiert wird, es könnte sich ja um jemanden handeln, der mir jetzt hilft beim Holzschnitzen. Ja? Also das heißt, es hat ganz, ganz viel mit der subjektiven Geschichte auch zu tun, was ich in meinem Leben erlebt habe, wie ich das interpretiere, was da gerade draußen ist. Einer, der richtig Schlimmes erlebt hat, vielleicht sogar einen Messerangriff, der wird bei jedem Menschen mit Messer sofort zucken und sofort eine Angstreaktion haben. Bis er sich dann vergewissert hat, naja, das ist ja nicht jemand, der mich hier wirklich bedroht. Ja? Aber jemand, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, der wird da viel flexibler darauf reagieren und vielleicht nochmal zuwarten und schauen, was da wirklich los ist. Also insofern, subjektive Bedeutung von Außenreizen ist ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, überhaupt auch zu forschen, wie diese Reize im Körperinneren wirken.
Super. Abschließend für unsere Zuschauer nochmal zusammenfassend, Depression. Was würdest du einfach auch nochmal zum Schluss empfehlen, wenn jemand jetzt wirklich unter Depressionen leidet? Wie wären so die einzelnen Schritte, dass man einfach sagt, die Bereiche sollten auf jeden Fall mit ins Boot genommen werden bei der Therapie.
Also wichtig ist, dass das klar ist, dass Depression einen biografischen Zusammenhang hat. dass wenn ich auf etwas depressiv reagiere, im Hier und Jetzt, ich verwundet eigentlich bin, ich verletzt bin, etwas passiert ist in der Vergangenheit, das mit dem, was ich jetzt gerade erlebe, in Verbindung steht. Und es wichtig ist, sozusagen nicht nur im Hier und Jetzt zu gucken, sondern auch zu schauen, wo liegt die Ursache? Also nicht nur das Symptom zu behandeln, sondern durchaus sich zu sagen, es ist ein Warnsignal, der Mensch ist verwundet, der hat etwas in sich, was noch nicht bearbeitet ist und was bearbeitet werden sollte. Es ist meistens früh liegend und man sollte sich die Zeit nehmen, in einer verlässlichen, sicheren Beziehungssituation mit einem Psychotherapeuten zum Beispiel, diese Dinge dann noch näher anzugucken, aufzuarbeiten und sozusagen dieses Muster, diese Musterbildung, von der wir anfangs gesprochen haben, das immer wieder auftreten, biopsychosoziale Einheiten, dass man das dann irgendwann mal ausdünnt oder vielleicht sogar völlig entfernt und damit kann man dann von Heilung sprechen.
Super. Lieber Christian, vielen Dank, dass du heute da warst. War sehr interessant und ich hoffe, wir werden noch weitere Interviews miteinander machen.
Bis Danke bald. Dir.
Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen aus diesem wundervollen Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.